Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Eckert. Hallo, guten Tag.
Hallihallo und auch mit dabei Timon aka Klängern am Start.
Dankeschön. Hallöchen. Ich winke in die Runde. Ich hoffe, ihr seht es.
Ja, alle. Ja, winken ist auch immer gut. Ist gut für die Handgelenke.
Das stimmt, ja. Bisschen mobilisieren einfach.
Einmal am Tag winken keeps the doctor away.
Ja, ja, wir sind wieder da. wir freuen uns sehr. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, so regelmäßig. Yes. Wir haben gerade schon, oder wir waren voller Vorfreude, was wir alles heute noch besprechen werden. Wir haben einen wunderbaren 42er, den ihr gemacht habt. Ja. 42er, nächstes Mal wird wunderbar. Ich habe einen Bestrafungsfilm geguckt, den ich gucken musste, weil ich das Spiel letztes Mal verloren hatte.
Ja.
Wir haben einen besten Listenfilm, wo ich sehr gespannt bin, was Marcel dazu sagt.
Ich bin auch gespannt, was du dazu sagst. Das wird interessant auf jeden Fall. So viel können wir euch versprechen.
Ja, ich bin gespannt, weil ich habe ein bisschen Angst, dass deine Meinung nicht mit meiner Meinung übereinstimmt.
Aber nee, da brauchst du, glaube ich, keine Angst haben.
Weil wir finden ihn beide zum Kotzen, aber dazu später mehr.
Ja, dazu später dann mehr. Ja, und natürlich gibt's auch wieder viel zu kichern und zu lachen wieder hier bei uns. Ne?
Genau.
Also horcht gut und genießt den Montag wie jede Woche.
Aber
außer letzte Woche.
Ja, das stimmt.
Das fand ich so geil. Wir haben uns einfach mal gesagt, ja, wird schon keiner merken, dass wir es einen Tag früher hochladen. Und dann die ersten Kommentare so, Junge, ich hab einen Schrecken gekriegt, dass ich die Arbeit verpasst habe, weil heute ist einfach Sonntag und ich liege auf der Couch.
Ja, ja, Überraschung.
Verarscht, haha, witzig.
So, aber jetzt wieder regelmäßig montags natürlich.
Jetzt wieder montags,
genau. Kurze Werbung in eigener Sache. Die 100. Folge steht ja bald an, die wir live machen im Kapitol in Bochum. Ihr könnt dabei sein. Kostenlose Tickets gibt's über den Link in der Podcast-Beschreibung oder über 42podcast.de. Da könnt ihr euch einfach kostenlos eins reservieren. Ein paar sind noch da. Yes. Würde uns auf jeden Fall freuen. Je mehr da sind, desto besser.
Aber nur noch ein paar, ne? Also, es wird langsam eng. Also, wenn er jetzt Bock habt, dann zuschlagen, Kinder.
Genau. Ja. Das haben wir auch schon erledigt. Kleiner Haken. Und ich starte ganz kurz mit einer Info. Am Anfang haben wir immer so ein paar Infos, die wir besprechen wollen. Und es ist mir ein persönliches Anliegen, weil ich es gelesen habe. Ich habe sehr oft darüber gerantet in diesem Podcast. Deshalb dachte ich, das muss hier besprochen werden. Und ich habe gesagt, okay, Elton John hat ein geiles Biopic. Queen hat ein geiles Biopic. Und die Beatles haben Yesterday.
Ja, okay.
Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es wurde jetzt angekündigt, dass ein Beatles-Biopic kommt.
Ach was.
Aber ein ganz besonderes, nämlich von Sam Mendes 4 Filme über die 4 Mitglieder aus jeweils deren Perspektive.
Jo.
Und so wie ich das richtig verstanden habe, laufen die parallel, glaube ich. Das heißt, du kannst reingehen, guckst dir John Lennons Perspektive an und dann gehst du in den nächsten Film und guckst dir Paul McCartneys Perspektive an.
Ach, wie geil ist das denn?
Und wenn das wirklich, ich weiß nicht, ob die parallel kommen oder irgendwie zeitversetzt oder so, aber das stelle ich mir sehr, sehr geil vor.
Und aber auch im Kino.
Im Kino, ja.
Weil das ist ja natürlich wieder so klassischer Netflix-Move. Machen wir eine Miniserie draus. Mhm. Ja, okay. Nee, interessiert mich dann nicht.
Also das, was ich mitbekommen hatte, war Kino, ganz normal. Deshalb, ich bin sehr, sehr gespannt. Sam Mendes ja auch einer, der das eigentlich gut hinbekommen sollte, glaube ich.
Ja,
ich bin gespannt.
Entschuldigung, jetzt habe ich genau in dem Moment gehustet und mich gemutet.
Ja, alles gut.
Ich dachte, du redest so ein bisschen mehr. Nee, also finde ich ein interessantes Konzept, weil, also ich kann mich nicht erinnern, dass gab es sowas schon mal?
Ich glaube nicht. Nee, also wir haben ja mit dem MCU das zeitversetzt so, aber dass gleichzeitig Filme unterschiedliche Perspektiven zur gleichen Thematik zeigen, glaube ich noch nicht. Finde ich geil.
Ja, und Sam Mendes, der kann inszenieren, ne? 1917 auf jeden Fall. Der hat Skyfall und Spectre gemacht. also die James Bond Filme, inszenieren kann er. Die Geschichte von den Beatles ist durchaus interessant. Die Frage ist halt, von wo bis wo er, wobei er wird wahrscheinlich genau die Zeit der Beatles im Prinzip beleuchten, ne? Wahrscheinlich am Ende noch mit Yoko Ono und John Lennon, wie die sich da so.
Naja, oder der John Lennon Film hört halt auf, wenn er erschossen wird, einfach. Spoiler.
Ja, aber die ist die, genau das ist ja die Frage. Spoiler, ja. hören dann alle Filme an derselben Stelle auf? Das ist meine Frage. Oder
das wäre auch wild,
Paul McCartney dann vielleicht noch heutzutage oder so. Der macht ja immer noch Musik.
Geil wäre, wenn die am gleichen Punkt anfangen und am gleichen Punkt enden und dazwischen so ganz eigene Pfade gehen.
Ja.
Das wäre ja schön.
Das ist wirklich endlich mal wieder was Spannendes. Und wenn die ins Kino kommen, mal wieder eine geile Sache fürs Kino auch.
Ja.
Also das ist mal wieder das fehlt ja immer wieder. Wir hatten ja letztes Jahr die Barbie-Oppenheimer-Geschichte, die ja eigentlich auch mehr durch die Communities entstanden sind. Und jetzt, vielleicht fangen die Filmstudios mal endlich an, so ein bisschen in Events zu denken. So, da können wir vielleicht ein Event draus machen. Lass doch mal versuchen, so nach dem Motto. Mal ein bisschen rumexperimentieren. Finde ich stark.
Ist natürlich auch smart, dass man dann mehrere Tickets gleichzeitig verkaufen kann. Aber wir gucken mal, wie es wird. Vielleicht wird's ja auch, vielleicht kriegen wir einfach vier gute Filme. Und dann guckt sich keiner den Film von dem letzten an. Ich weiß nicht, Ringo.
George Harrison.
Ja,
will ja keiner sehen. Den kennt einfach niemand. George Harrison ist einfach der unbekannteste Beatle. Dann siehst du auch im Boxoffice welche. Oh Gott, das ist ja richtig unangenehm. Ja.
Das ist ganz unangenehm. Oh, nee.
Der arme Kerl. Ja gut, will er jetzt nicht mehr mitkriegen, oder? Warte mal, oder? Nee, George Harrison ist auch schon.
Aber lebt nur noch Paul McCartney?
Nee. Nein, Ringo Starr gibt's auf jeden Fall noch. Paul McCartney und George Harrison ist, glaube ich, ja, der ist auch 2001 gestorben.
Ach ja, dann.
Ja, ja, dann kriegt das Gott sei Dank wenigstens nicht mehr. Aber trotzdem, also es gönnen tue ich ihm das nicht. Aber es ist wirklich, wird spannend, ne? Also gerade am Boxoffice, auch für die Studios, dass sie nicht einen fetten Boxoffice am Ende haben, sondern vier kleine. Das ist natürlich auch mal wieder was anderes.
Aber wenn jeder 250 Millionen einspielt und es gibt viele Beatles-Fans,
dann ziehe mir die alle hier rein. Ist natürlich blöd, wenn du sagst, einer ist scheiße, dann guckst du die anderen drei ja nicht an.
Aber es ist so ein bisschen wie wenn du
durchziehen.
Vielleicht ist es ja auch so, du musst den gesehen haben, damit du den voll verstehst, weißt du?
Das ist wie so ein Puzzle, dass du vollständige Puzzle nur hast, wenn du alle vier. Junge.
Und dann gibt's bestimmt auch so.
Jetzt gerade mit hoch.
Dann gibt's bestimmt auch so Guides, welche Reihenfolge die sinnvollste ist, weißt du?
Das Beatles Cinematic Universe.
Und am Ende ist es trotzdem nur eine Netflix-Kurzserie.
Oh nein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann noch in dem Zuge noch ein Yoko Ono Spin-off kommt. Und vielleicht von dem Manager noch ein Spin-off, dessen Namen ich nicht kenne.
Ja, und Yesterday, der Film, das Spin-off. So, ja, komm, lass uns starten. Das dazu auf jeden Fall.
Geil. Also ganz kurz noch dazu von Peter Jackson, der die Herr-der-Ringe-Filme ja gemacht hat. Der hat ja eine Doku-Reihe gemacht auf Disney Plus oder auf Hulu.
Ne?
Da muss ich aber sagen, das war mir zu langatmig. Ne? Also ich hoffe schon, dass die Geschichte knackig und interessant erzählt wird.
Ging das nicht irgendwie 5 Stunden oder sowas?
Ja, das ist auch wirklich nur die Aufnahmen vom, war das das letzte Album, was sie gemacht haben? Ich glaube schon. Da haben die so, also es war interessant mal zu sehen, aber da war halt, das ist halt nur was für kranke Fans, glaube ich, gewesen. Also das war mir dafür zu, die sitzen da rum und unterhalten sich über das Frühstück oder so und dann kannst du dir das dann angucken, wie die da sitzen und ist interessant für Fans, aber dann, da hoffe ich einfach dann drauf, dass die Filme auch wirklich ein Biopic ist. Dann,
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. So, Dito. Dann lass uns mal darüber reden, was wir geguckt haben. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Hast du denn neben deinem, ich wollte schon Verbotsfilm sagen, von deinem Bestrafungsfilm, hast du noch was anderes gesehen oder hast du nur den mitgemacht?
Nee, ich habe nur den. Ich gucke ja parallel Succession und sonst.
Nee, ist ja nicht schlimm, weil dann würden wir das als großes Finale lassen. Dann würde ich anfangen.
Was ja, mach das davon? Gerne.
Ich habe zwei Filme mitgebracht, die, und da entschuldige ich mich jetzt schon mal, die habe ich vor einer Weile gesehen, weil ich auch aktuell leider zu nichts komme, aber die sind mir im Kopf geblieben und die wollte ich einmal vorstellen. Und zwar, fangen wir mal an, ich will jetzt ein bisschen abnerden, ist das okay für dich?
Ja, gerne, dafür sind wir ja hier.
Ich hoffe, ich verliere mich nicht in absolut langweiligen Kleinigkeiten, aber ich gebe mir Mühe, dass ich das einmal hier kurz zusammenfasse. Ich habe nachgeholt den Film Dungeons and Dragons – Ehre unter Dieben.
Ah, ja.
Der wurde, der kam letztes Jahr ins Kino und der ist sehr irgendwie am Anfang sehr unterm Radar gelaufen. Zum Ende des Jahres hin hat man aber immer mehr Stimmen gehört, die gesagt haben, der hat verdammt viel Spaß gemacht, der war verdammt gut. Und dementsprechend habe ich als alter D&D-Spieler halt auch, ne, also das ist ja eigentlich ein Pen-and-Paper-Game, wo man dann mit Freunden zusammensitzt und dann halt ein Rollenspiel spielt, ne, mit einem Game Master, der im Prinzip die Welt um dich rumbildet, ne, und du spielst dann einen Charakter etc. Und daraus entstanden ist halt jetzt dieser Film, weil dieses ganze Dungeons and Dragons Universe riesig ist. Also ich find's fast schon zu groß, weil da habe ich auch beim Spielen immer Probleme mit, mich da so in Situationen reinzudenken, weil es gibt tausend verschiedene Völker und Länder, Ländereien und Monster und Wesen und Zauber und Klassen und weiß der Geier. Also so ein riesen Universum ist unfassbar. Hat sich halt ja jetzt auch schon seit den 80ern durch die ganzen Fans des Franchises im Prinzip entwickelt.
Ja, wurde ja auch popkulturell immer mal wieder aufgearbeitet, ne? Also auch bei Stranger Things oder so hast du es ja, glaube ich, dann zum Beispiel öfteren. Ich habe es nie gespielt, aber ich fand, es sah immer interessant aus.
Es macht auch super Spaß. Wenn du es mit den richtigen Leuten spielst, ist Pen and Paper. Ich bin jetzt eigentlich tatsächlich ein größerer Fan vom Spielsystem Das Schwarze Auge. Das ist jetzt aber ein sehr tiefes Thema, weil die unterscheiden sich nochmal, wie sie sich spielen und so weiter. Aber es macht schon verdammt Spaß, Pen and Paper. Also wenn du da mit der richtigen Truppe sitzt und dann dich da regelmäßig triffst. Also kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Es ist kein Nerd-Thema mehr heutzutage, sowieso guckt jeder Marvel-Filme, Star Wars, Herr der Ringe etc. Also dieses, die Nerds spielen das und das Kacke, das ist ja schon lange, Gott sei Dank, nicht mehr. Ja, und jetzt haben sie quasi gesagt, wir verfilmen das Ganze mal und versuchen es einfach mal. Was ich sehr mutig finde in der Tat, weil das ist natürlich eine direkte Konkurrenz zu den großen Franchises, die wir haben, mit einem Franchise, was eigentlich nur ein kleiner Teil der Welt kennt, ja, ne? Also selbst ich als Spieler hab viele Sachen wahrscheinlich gar nicht erkannt, die in dem Film da gezeigt wurden. Aber eine Sache muss man im Film lassen. Holy shit, der ist wirklich spaßig. Also, der schafft das, was Marvel nicht mehr schafft. Der erzählt zwar eine absurde Geschichte, aber du sitzt da und hast einfach Spaß beim Gucken. Ja. Also es ist kein perfekter Film. Der hat seine Schwächen an manchen Stellen. Manchmal ist er zu langatmig. Das CGI stimmt an manchen Stellen halt nicht so ganz. Aber es ist dir scheißegal, wenn du den Film guckst. Du magst die Charaktere, die Story ist total abgedreht und macht Spaß. Und gerade diese, du merkst halt, dass sie diese Idee hinter diesem Pen and Paper immer wieder mit reingebracht haben, weil du als Spieler natürlich eine freie Entscheidungsmacht hast. Ne? Also es ist kein Spiel, wo du wie bei Mensch ärgere dich nicht immer in dieselbe Richtung laufen musst oder so, sondern bei so Pen and Paper Games ist alles möglich. Du kannst mit deinem Charakter sagen, ich gehe jetzt 2 Stunden scheißen. Und dann sagt der Game Master, würfel mal. Und dann würfelst du entweder eine 1 oder eine 20, also sehr gut oder sehr schlecht oder irgendwas dazwischen. Und je nachdem, was du würfelst, entscheidet der Dungeon Master, was passiert.
Okay.
Dann kann zum Beispiel eine Schlange aus dem Klo kommen und dich von innen auffressen. Oder du hast heftigen Durchfall. Oder jemand bricht die Tür auf und beklaut dich. Oder wie auch immer. Also es kann einfach immer alles passieren. Und das merkt man in dem Film auch sehr. Da gibt's sehr viele Stellen mit so kleinen Gags, die genau darauf basieren. Und das mag ich total. Und ich bin der Meinung, wenn sie da noch ein bisschen die Stellschrauben anziehen, ein bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, meiner Meinung nach auch gerne weniger CGI, mehr handgemachte Effekte und Kostüme, Alter, dann ist das ein heftiger Konkurrent zu den großen Franchise, die wir haben. Also, das könnte ein neues Harry Potter werden, bin ich ganz ehrlich.
Oh, das glaube ich nicht. Also, ich hatte den Film auch mitbekommen, nicht selber gesehen, aber der hatte für mich so einen Look, der mich so ein bisschen abgeschreckt hat, weil das so Hochglanz-Blockbuster-Ding ist. Also er hat mich ein bisschen an die Warcraft-Filme erinnert. Von der Zielgruppe, von der Machart vielleicht so ein bisschen an Narnia. Weißt du, so magische Welt, es ist alles ein bisschen so, ne? Ich hatte aber auch gerade nochmal nachgeguckt, der hat 150 Millionen gekostet und knapp über 200 Millionen eingespielt. Ich kann mir vorstellen, auch wenn die Kritiken gut waren, der wird keinen zweiten Teil bekommen. Ähnlich wie der Warcraft-Film.
Der Warcraft-Film, da arbeiten sie aber gerade dran.
Ne? Echt? Wieder?
Da geht weiter. Und ich bin auch der Meinung, Dungeons and Dragons wird so ein Blade Runner-Phänomen könnte das werden. Im Kino ein Flop, aber nachträglich wird er sich in die Herzen der Leute spielen. Das muss ich halt nur erstmal rumsprechen.
Aber also das, was ich hier sehe, so wenn ich mich so durch die Bilder klicke, ist, der fühlt sich zu künstlich an. Der sieht mir zu künstlich aus. Also die Kostüme, die Sets, die wahrscheinlich auch viel CGI. Also es hat jetzt nicht die Magie wie in Herr der Ringe zum Beispiel, dass ich sage, oh, das fühlt sich aber richtig griffig an oder so.
Genau, das fehlt ein bisschen. Aber wenn du den Film guckst, stört das nicht. Weil du hast super tolle Charaktere. Du musst dir ja vorstellen, du hast in D&D oder auch in anderen Rollenspielen, ne, WoW etc., hast du ja Klassen und Völker. So, und dann hast du jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung, eine Barbarin, ne, also die vorne auf dem Plakat drauf ist, die von, lass mich nicht lügen, Michelle Rodriguez gespielt wird. Oder die Dame, die auch bei It mitgespielt hat mit den roten Haaren, die ist eine Druidin, die kann sich in verschiedene Tiere verwandeln. Dann hast du halt ein Magier dabei, der aber noch am Anfang seiner Karriere ist und noch nicht so ganz gut zaubern kann. Du hast einen Barden, der von Chris Pine gespielt wird, der halt auch zwischendurch Musik macht und singt und es ist so, es ist einfach so eine Welt, in die man sich fallen lassen kann. Weißt du, was ich meine?
Das klingt doch gut, ja.
Und es gibt Probleme in dem Film, aber wenn sie das lösen, ja.
Wie ist das denn vom Storytelling? Weil wenn du jetzt so ein großes Franchise aufmachst, musst du ja am Anfang viel Exposition betreiben. Kriegen die das denn hin, eine vernünftige Geschichte zu erzählen und die Charaktere einzuführen? Oder ist es sehr viel Gerede? Oder ist es, wir müssen mal wieder die Welt retten, also so viel zu groß? Oder wie
jetzt? Nee. Also in dem Film geht es im Prinzip darum, es wird dem Hauptcharakter ein Relikt geklaut und der möchte das wiederholen und er lernt auf seiner Reise, das wiederzuholen, Menschen kennen. Also nicht Menschen kennen, aber andere Charaktere kennen. Und das Schöne an D&D ist, diese Einführung und dieses Reinkommen ist in jedem neuen Szenario mit dabei. Also immer, wenn du bei D&D auch im Pen and Paper anfängst zu spielen, dann müssen sich die Charaktere erstmal gegenseitig kennenlernen. Es ist immer das Erste, was du machst. Entweder trifft man, also das Klassischste ist, du sitzt in einem Gasthaus und dann kommt der zweite Charakter rein und dann sprichst du den Charakter an und dann, wenn alle Charakter da sind und sich vorgestellt haben, dann kriegen die den ersten Auftrag. Und genau so ist der Film auch strukturiert. Mhm. Und ich glaube, auch die weiteren Filme werden so sein. Natürlich hast du vielleicht im zweiten Teil dann diese Einführung nicht mehr ganz so krass, weil die kennen sich natürlich dann. Vielleicht kommen aber auch ganz andere Charaktere, ne, weil das kannst ja verschiedene Ecken dieses ganzen Universums abbilden und dann andere Geschichten erzählen. Und das ist halt so ein Ding, das ist abgeschlossen, ne? Also du könntest jetzt auch im Prinzip komplett andere Charaktere im zweiten Teil nehmen.
Das ist eigentlich ganz geil, ja. Ja, weil die neigen ja dann oft dazu, immer größer und größer und größer zu werden. Das muss ja auch nicht sein.
Richtig.
Von der Handlung oder von der Fallhöhe. Und dann am Ende ist es einfach langweilig und egal.
Genau.
Aber das klingt gar nicht schlecht, ja.
Ja, ich habe auch mit meinen D&D-Kollegen gesprochen, die fast keine Filme gucken. Also unser Game Master, der Marius, liebe Grüße an der Stelle, der guckt fast keine Filme. Und der hat gesagt, er hat den Film geguckt und riesigen Spaß gehabt.
Ja, geil. Dann ist das wahrscheinlich einfach so ein, wenn du mal einen schönen, entspannten, spaßigen Abend haben willst, dann der.
Ja. Also ist nichts Tiefgründiges, aber er macht verdammt viel Spaß und deswegen habe ich ihn mitgebracht. Deswegen hat er auch nur eine 7 von mir gekriegt. Ne, wir müssen natürlich auch den Ball flach halten.
Ja, gut, aber ist ja eine aber, 7, ich hatte mit weniger gerechnet.
Eine 7 mit Sternchen. Eine 7 mit Sternchen von mir, ne? Also dementsprechend eine Empfehlung auf jeden Fall, aber erwartet jetzt nicht den krankesten Scheiß. Aber einen dicken Drachen könnte er erwarten, der ist super. Ein dicker Drache ist klasse.
Ja, gut.
Ja, das wäre der erste. Und den anderen Film, ich bin immer noch auf meiner A24-Reise.
Ja.
Ich bin immer noch auf meiner A24-Reise. Und nicht nur das, ich bin auch auf meiner Robert Eggers-Reise. Ich habe ja vor einer Weile The Lighthouse mitgebracht mit Robert Pattinson und Willem Dafoe und habe den in den Himmel gelobt. Und dann hatten wir den Alpa hier und der hat gesagt, wenn du den mochtest, wirst du The Witch lieben. Und dementsprechend habe ich mir The Witch angeguckt noch.
Ja, aus 2015 mit Anya Taylor-Joy, ne?
Richtig, okay. Aus 2015, Anya Taylor-Joy, ist Folk-Horror à la Midsommar und Co. Also das heißt, es spielt auch
Folk-Horror, auch wieder ein neuer Begriff.
Ja, da bin ich jetzt total drin in dem Thema, weil ich das ist genau mein Genre irgendwie.
Oh, das sieht aber auch schon sehr, also ich sehe nur 3-4 Bilder, aber es sieht nach einem sehr entspannten Leben aus, weißt du, so Holzhacken, Hütte, Ziege melken, sowas. Und dann ist es wahrscheinlich überhaupt nicht entspannt.
Nö, also überhaupt nicht entspannt. Es geht darum, dass eine Familie wird aus ihrem Dorf verbannt. Und weil die halt mit dem, was da passiert, nicht so klarkommen und sich dann, der Vater, der hat sich da aufgeregt, ich weiß gar nicht mehr warum, es ist auch nur ganz kurz am Anfang, aber die werden aus ihrem Dorf verbannt und suchen dann ein neues Zuhause und finden dann in einem Wald eine Fläche oder umgeben von einem Wald eine freie Fläche, wo sie dann im Prinzip sich ansässig werden und dann da ein Haus bauen. Ja, nur leider wohnt in diesem Wald vielleicht eine Hexe.
Ah, ärgerlich. Da hätte man vorher mal ein bisschen Lage auskundschaften müssen bei der Immobilie.
Schon, Lage. Der Immobilienmakler hat einfach nicht abgeliefert. Der hat mal wieder Schmu betrieben. Und ja, das Ganze spielt hier laut IMDb 1630, also keinerlei Technik, ne? Keine Smartphones, Gott sei Dank. ein sehr ruhiger Film, aber ein unfassbar atmosphärischer Film. Das kann Robert Eggers ja, ne? Also The Lighthouse war ja auch wirklich Atmosphäre 10 von 10. Das ist ja, also der zieht dich in den Bann, der Film. Ja, klar hast du da halt Horrorelemente drin, du hast tolle Schauspieler mit dabei, aber wirklich so krass umgehauen wie The Lighthouse hat er mich leider nicht.
Und das, obwohl Alper gesagt hat, er fand den besser als The Lighthouse?
Ich glaube, das ist Geschmäckle. Ich glaube, das ist Geschmackssache, ne?
Ja.
Für mir war das jetzt ein Ticken zu wenig, der Film hat trotzdem eine 8 von mir gekriegt, ein großartiger Film, also wenn ihr Folk Horror mögt, dann gönnt ihn euch auf jeden Fall. Aber für mich war es zu viel Folk, zu wenig Horror. Also ich habe mehr erwartet, sage ich vielleicht einfach mal so. Aber trotzdem super spannender Film. Zieht dich in den Bann, toll gespielt. Und ja, also da kann man nichts falsch mitmachen. Ne? A24 liefert wieder ab oder hat abgeliefert.
Schön. Ja, aber du sammelst fleißig.
Ich sammel fleißig. Das hat ja, also die A24-Filme hat ja nichts mit Sammeln zu tun, sondern ich genieße die Filme richtig. Das ist wie, als wäre ich so Whisky-Liebhaber und habe so eine Marke, die so 50 verschiedene Whiskys hat. Und ich pick mir immer dann einen raus und setze mich hin und schwenk mein Glas, riech an dem Whisky und dann genieße ich. Und so ist es bei den Filmen tatsächlich. Es ist unfassbar. Die hauen mich alle um, die Filme. Macht so viel Spaß, sie zu gucken. Deswegen auf jeden Fall Empfehlung mal wieder.
Ja, schön, wenn die einfach mal gute Filme machen.
Ja, klasse, ne?
Gut.
Aber wenn wir jetzt bei guten Filmen waren, Timon. Mm. Ja, du hast letzte Folge ein bisschen verkackt am Ende, ne? Mm. Also ein bisschen reingeschissen bei unserem tollen Rateformat Plot Twist. Und du durftest jetzt, also habe ich dir freigelassen, ich bin immer noch der Meinung, du hast absichtlich verloren. Also, so einen tollen Film, den will man doch einfach sehen. Erzähl doch mal, Timo, was hast du in der letzten Woche denn geschaut?
Ja, ich habe mir angeguckt, Disaster Movie. Der ist bei der IMDb-Liste Filme mit der niedrigsten Bewertung auf Platz 1. Man muss dazu sagen, ich verstehe nicht ganz, wie diese Liste zustande kommt, weil da drunter Filme kommen, die offensichtlich eine schlechtere Wertung haben. Also Disaster Movie liegt bei 1,9 von 10. Mhm. Darunter liegen aber auch Filme mit 1,7, 1,5, 1,3. Keine Ahnung, warum der jetzt ganz oben ist. Er hat auf jeden Fall sehr wenig Sterne.
Aber Anzahl der Bewertung vielleicht einfach?
Ja, ich glaube, da gibt's so verschiedene Faktoren, die damit reinspielen.
Hm, okay. Also,
keine Ahnung. Ja, und dann habe ich mir Disaster Movie angeguckt. Geht laut IMDb 1 Stunde 27. Ich glaube, aber davon sind mindestens 10 Minuten Abspann. Also
wieso das denn?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben das einfach mit reingerechnet, weil ich dachte so, hey, der ist doch nicht vorbei, der geht doch noch 10 Minuten. Und dann kam einfach nur Abspann.
Okay.
Ja, und der ist von 2008. Und er ist sehr
schwierig. Wie geht's denn in dem Film? Erzähl doch
mal. Er ist sehr schwierig zu greifen. Also, IMDb schreibt: An einem Abend wird eine ahnungslose Gruppe von 20 Personen von einer Reihe von Naturkatastrophen und Katastrophen heimgesucht. Also, es geht darum, es gibt einen Hauptcharakter und der macht irgendwie einen Geburtstag und dann kommt die Meldung, es rasen Asteroiden auf die Erde und dann ist seine Ex-Freundin woanders und der will da hin und ihr helfen. So, dann müssen die alle in Sicherheit bringen. Aber es ist scheißegal, dass das die Handlung ist. Darum geht es in diesem Film überhaupt nicht. Der Film fängt zum Beispiel an, dass, also, man merkt dann irgendwann, es ist ein Traum, aber ein Steinzeitmensch läuft durch die Wildnis, fällt dann irgendwie mit dem Gesicht in Scheiße und trifft dann auf Amy Winehouse, die Säbelzähne hat, die dann eine ganze Pulle Whisky äxt und ihn dann 2 Minuten lang anrülpst. Und dieser Film, wenn du das Plakat schon siehst, beruht darauf, einfach popkulturell alles, was irgendwie so an Filmen da ist, in diesen Film zu klatschen und sich so Scary-Movie-mäßig darüber lustig zu machen. Oder so wie Switch Reloaded. Aber in unfassbar scheiße und beschissen. Also der Film ist von 2008. Das heißt, du hast halt, wenn du das Plakat hier schon anguckst, genau die Faktoren, die da so drin sind. Also du hast Amy Winehouse, du hast Indiana Jones, Kung Fu Panda, du hast den Batman, Iron Man, Hellboy und so. Und es ist alles so eine Rotze. Die Kostüme sehen scheiße aus. Und du merkst, von der Handlung ergibt das keinen Sinn. Sie haben einfach nicht mal sich Gedanken gemacht, wie sie das da reinpacken, sondern einfach die Figuren da reingeklatscht. So, egal, ob das jetzt zusammenhängt oder nicht. Also, eine große Rolle ist zum Beispiel Kim Kardashian, die spielt auch mit. Die ist erst so ein Zeitcharakter. Der Hauptcharakter streitet sich mit seiner Freundin, die haut ab. Dann wird Kim Kardashian irgendwie, erst hat sie ein Wrestling-Match, dann wird sie, glaube ich, erschossen oder so. Und dann, es ist so hanebüchen, die ganze Zeit hast du so Bits, also es ist eigentlich immer nur so einzelne Szenen, wo du dir denkst, okay, die laufen nur von Szene zu Szene und dann passiert das wieder. So, dann ist es zum Beispiel der Hauptcharakter, dann sein etwas dicklicher Sidekick und die laufen mit dem Mädel aus Juno, heißt der Film, glaube ich, rum. Ne?
Ja, Juno, ja.
Genau, ja, diese Minderjährige, die da irgendwie schwanger geworden ist. Und dann treffen die auf die Frauen aus Sex and the City. Alles natürlich sieht mega scheiße aus, mega schlechte Cosplays und so. Und dann kämpft Juno gegen Sarah Jessica Parker aus Sex and the City in so einer Prügelei und schießt Milch aus ihren Brüsten und auch da, und lässt sie dann am Fuße des ungeborenen Babys lutschen.
Junge.
So, also es ist wirklich so. Es ist nicht witzig. Ich habe den Film gesehen und wirklich, ich fand keine Szene witzig. Nicht mal ein Schmunzeln, nicht mal, ah, das ist eine gute Idee. Dann irgendwann sind die in irgendeiner Halle und dann sind da die Chipmunks. Die singen dann ein Metal-Lied. Ich hab's auf Instagram in der Story geteilt. Und dann haben sie Tollwut und beißen dir in die Hoden. So, das ist der Humor. Auf die Humorebene, auf der wir da arbeiten.
Oh, Junge, nee.
Und dann laufen sie einfach von Bit zu Bit zu Bit irgendwie. Und es ist so eine Rotze, der Humor ist mega unlustig. Ganz oft sind Frauen immer nur irgendwelche Schlampen oder also so werden sie betitelt im Film. Oder ja, nur so dafür Bitches, da, ne? Irgendwie ja. Nackt Haut zu zeigen. Also plötzlich läuft einfach so eine Gruppe von Frauen im Bikini durchs Bild oder halt dieser Wrestling-Fight da mit Kim Kardashian in engen Outfits oder also immer mal wieder so ganz unnötig sexualisiert. Dann Sarah Jessica Parker verliert dann ihre Perücke, dann stellt sich heraus, sie ist ein Mann und dann sagt sie, hey, ich bin die ganze Zeit eine Trans, ich dachte, du merkst das. Also, wo du dir denkst, so, Bro, oh, da seid ihr aber ganz, ganz hart hängen geblieben. Ja, zwischendurch gibt's noch ein High School Musical Dance und so. Es ist
klar, darf nicht fehlen.
Ja, die Kostüme sehen scheiße aus. Hulk ist einfach nur ein muskulöser Typ, der grün angemalt ist. Iron Man sieht aus, hätten die das Kostüm im Dietas geholt. Also, es ist nicht mal smart eingebunden. Am Anfang der Party gibt's zwei Jugendliche, die den Alkohol klauen wollen und die aus Superbad sind. Also die Outfits sehen gleich aus, die Leute sehen ähnlich aus. Und anstatt das irgendwie so smart einzubauen, steht da der eine Typ die ganze Zeit, ich bin McLovin! McLovin! Hey, ich bin McLovin! So, ja, Bro, du musst es nicht viermal sagen. Ich verstehe die Anspielung auch so. Das macht es nicht witziger. Also der war wirklich richtig, richtig scheiße und hat auch null Spaß gemacht. Das Einzige, was man ihm zugutehalten kann, ist, dass die Sets und die Kostüme zumindest irgendwie eine Form von Arbeit involvieren. So, also es gibt zum Beispiel ein Museum oder ein Raum da, der so an Indiana Jones erinnert, wo es dann auch ein bisschen aussieht wie so ein Tempel oder so.
Ja. Yeah.
Ne? Oder ja, keine Ahnung. Also die Sets, die wurden zumindest ein wenig dekoriert, dass man gesagt hat, okay, man hat aber auch viel Abwechslung drin. Man hat viele Figuren. Man hat eine Dance-Einlage. Man hat so Action über diese Prügeleien. Es ist jetzt schon Aufwand in diesen Film geflossen. Und wenn ich mir so Kritiken angeguckt habe oder durchgelesen habe, war auch immer das vor allen Dingen das, was die Leute so aufgeregt hat. Weil der Film hat 20 Millionen Dollar gekostet.
Junge.
Und die Leute haben auch geschrieben, zu Recht, es gibt so begnadete Drehbuchautoren, die kämpfen darum, dass ihr Film verfilmt wird. Ne? Da liegen so gute Ideen. Und irgendwo in einem Studio hat einer gesagt, die heftigste Scheiße, 20 Millionen buttern wir rein, komm, das machen wir jetzt. Und da fließt dann die Arbeit rein. Und das ist wirklich sehr sad. Und ich habe ihn natürlich auch mit 1 bewertet.
Was? Oh, das ist ja überraschend jetzt.
Mensch. Also für mich ist es vielleicht nicht der schlechteste Film aller Zeiten, weil ich glaube, auf der Liste gibt's noch ganz andere Filme, die auch vielleicht noch beschissener sind. Aber er war schon richtig, richtig scheiße. Ich weiß noch, das könnte auch so ein Ding sein, dass den so ein paar Leute, wenn sie bekifft sind, witzig finden. Ist gar nicht mein Humor gewesen. Also null.
Ich kann ja investigativ das ja mal ausprobieren.
Ja, bitte.
Und ich habe da ja sowas vor. Dementsprechend könnte ich auch ermitteln, ob das wirklich der schlechteste Film aller Zeiten ist.
Mach das bitte. Ich möchte, dass das wissenschaftlich überprüft wird.
Ja. Also ich habe gerade mal parallel, also erstmal danke, dass du dir da reingezogen hast hier für uns. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich habe ja deine Insta-Story gesehen, aber ich habe Lachkrampf gekriegt. Alleine, dass du da gerade sitzt und dir das anguckst, ist schon viel lustiger, als überhaupt drüber nachzudenken, den Film selber zu gucken. Dass du dich da durchquälen musst, das war einfach für mich so witzig. Ich kann mir, also, aber ich habe mal geguckt, die Regisseure und Autoren von dem Film, die haben tatsächlich, die waren jetzt nicht dafür verantwortlich, aber die haben auch an den alten Scary Movie Filmen zum Beispiel schon mitgearbeitet. Und deren Filmografie besteht nur aus solchen Filmen. Scary Movie 1, 2, 3, Date Movie, Fantastic Movie, Meine Frau Spartane und ich, Beileid, Die Pute von Panem und so weiter. Und man muss diesem Genre, die haben daraus ein Genre gemacht, ob man das jetzt sagen will oder nicht, aber diese, in Anführungszeichen, verarschen, wie die Leute, die das feiern, ja auch, die nennen das ja, hast du schon eine neue Verarsche gesehen?
Ja, ja.
Man muss diesem Genre lassen, der hat ein paar Perlen mitgebracht. Ich mag die ersten drei Scary Movie Filme schon irgendwie. Also, in dem Moment, wo es zu beschissener Humor wird, also dieser Pipi-Kaka-Humor, also gerade bei Beileid kacken sich alle 5 Minuten Leute in die Hose oder so. Oder wie du sagtest, gerade Amy Winehouse rülpst dem da 10 Minuten ins Gesicht. Was hat das da zu suchen? Aber wenn du, wie bei Scary Movie 1, oder also meine Highlights sind Scary Movie 1 und 3, das sind so, die mag ich tatsächlich wirklich, weil die auch mit vielen intelligenten Sachen da mit reinkommen, wie man wirklich einen Film parodieren kann. Weil das ist ja in der grundlegenden Sache keine schlechte Idee, eine Parodie zu machen auf Popkultur. Aber wie sich das entwickelt hat, ist ja wohl der absolute Haufen Scheiße schlechthin. Also das kann mir das nicht erklären, wieso sind die erfolgreich noch, die Filme?
Ne? Ja, ich verstehe es auch. Also dann hast du auch wirklich die schlechtesten Leute an diesen Film rangesetzt, weil es ist auch nicht witzig. Es ist jetzt auch nicht, dass ich das cool finde, dass da plötzlich,
mir fällt. Du brauchst das nicht erklären. Ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört, kann das relaten. Vielleicht gibt es ein paar Leute, es ist natürlich wieder Trash, purer Trash, gibt es bestimmt auch Leute, die das feiern. Aber das ist also für den Mainstream, oder es ist ja wirklich eine Nischengeschichte, und dafür sind die Filme einfach auch zu teuer. Also ja. 20 Millionen, holy shit, Alter.
Er hat 34 eingespielt, offensichtlich. Irgendwie.
Wie denn so, das?
Da wird dann Hannah Montana von irgendwie einem Asteroiden getroffen und stirbt dann. Aber sie ist nur zur unteren Hälfte getroffen. Und dann ist sie so, oh nein, ich sterbe. Oh nein, aber erst müsst ihr noch meine CD kaufen, die neue. Und ihr müsst die Hannah Montana Frühstücksbox kaufen. Da wird der Joke so lang gezogen, dass du dir auch denkst, okay, du kannst eine Parodie witzig machen. Oder du gehst halt allen einfach auf den Sack mit deinen Scheiß-Jokes.
Weißt du, was mir gerade einfällt, was für mich einer der perfektesten Parodien überhaupt ist in der Kinogeschichte? Die Wichser-Filme aus Deutschland.
Ja, die habe ich nicht gesehen.
Oliver Kalkofe und der Herr von der Heute-Show, wie heißt der nochmal, Oliver?
Welke.
Welke, genau. Die haben ja wie heißt die mal, Edgar Wallace-Filme haben die ja parodiert und haben da auch hier und wieder in Popkultur mit reingebracht und halt Bastian Pascal, Defka noch mit dabei und so. Und die haben wirklich es geschafft, gute Parodien zu machen, 2 Stück. Und die feiere ich auch heute noch, die mag ich total gerne. Und ich verstehe nicht, warum man da nicht ansetzt. Du hattest Sketch History, die haben einen Film gemacht, der war völlige Scheiße. Warum auch immer. Sketch History war super. Und dann die Geschichte der Welt, leicht gekürzt oder so, hatte ich ja auch mal mitgebracht. Völliger Bullshit. Wieso kriegen die das nicht in diesem Kinoformat hin? Das finde ich sehr, sehr schade. Weil ich mag sowas tatsächlich, aber nur wenn es halt gut umgesetzt ist auch.
Ja, leider, schwierig. Leider nicht. Und man muss dazu sagen, es ist auch ein bisschen amerikanisch geprägt natürlich.
Ja, klar.
Also, manche Sachen kann man sich dann auch nicht so ganz erschließen, weil es halt popkulturell ist. Also so Dr. Phil, wenn man den vorher nicht gesehen hat, irgendwie dann checkst du auch nicht, wer das ist oder so. Aber
den Gag habe ich bei Scary Movie auch übel spät erst verstanden. Das habe ich damals, als der Film rauskam, ich glaube, bei welchem war Scary Movie 3, glaube ich, wo dann, oder so eine Szene, wo am Ende Es gibt ja so eine Szene, wo Tom Hanks bei Oprah sitzt und erzählt, wie doll er, ich glaube, in Nicole Kidman verliebt ist und total sich voll weird verhält. Und die haben das in dem Film mit verpackt, aber dann völlig übertrieben, dass er auf einmal anfängt, Kissen zu essen und rumzuschreien und durch die Gegend zu reden. Das ist dann witzig, wenn du den Ursprung kennst, aber wenn du es halt nicht kennst, dann, ja, auch wieder schwierig. Ja,
aber ich glaube, humortechnisch ist das wirklich auch sehr 2008. Also es erinnert manchmal so ein bisschen an diese YouTube-Parodien. Da ist dann auch so ein Justin Timberlake Lookalike, und damit er hochsingen kann, schlägt er sich vorher so in die Eier. Weißt du, das ist so, ja.
Okay. Ja. Boah, ja. Junge, ey, ist das,
ja, aber ich war zumindest froh, dass ich den jetzt mal gesehen habe, aus, wie nennt man das, Gesamtheitsgründen, dass ich das auch abhaken kann, und dass ich endlich auch mal wieder einen mit einer 1 bewertet habe, weil wir ja so viel Gutes immer bewerten, weil wir ja die ganze Liste gucken, dass manchmal fehlt mir so ein bisschen der Ausgleich, oder? Ich habe mich jetzt wieder geerdet, wie wenn man in der Parfümerie noch mal an den Kaffeeboden riecht.
Okay, ja, macht Sinn. Das muss zwischendurch mal sein. Ich glaube, wie gesagt, ich kann man ja mal erwähnen, ich werde ja auf meinem Hauptkanal auf YouTube auch demnächst mich mehr mit Filmen beschäftigen, und da habe ich auch ein Format geplant, wo ich Trash-Filme im Vordergrund stelle oder schlechte Filme. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, was die Reise mit sich bringt. Da haben wir wirklich, ich war so zweispurig. Auf der einen Seite gucke ich mir hier im Podcast die besten Filme aller Zeiten auf IMDb an, und dann auf YouTube gucke ich mir wirklich den Schmutz des Schmutzes an. Also das könnte sehr interessant werden.
Ja, und ich glaube, auch auf dieser Liste sind noch genug andere Filme, die wirklich, also die, allein das Cover sieht schon bei ganz, ganz vielen richtig scheiße aus. Hier ist zum Beispiel Super Babies Baby Geniuses 2. Also auf dem Cover sind Babys mit Windeln und Sonnenbrillen.
Oh nee.
Und es werden wohl Blitze geschossen, und also es sieht wirklich richtig scheiße auch aus.
Aber ich kann mir vorstellen, dass der Film, ne, Disaster Movie, nur auf Platz 1 ist, weil den auch wirklich Leute gesehen haben. Ich glaube, viele Filme sind deutlich schlechter, aber die hat einfach keiner auf dem Schirm, weil sich die, hast du Super Baby, Baby, Super Baby, Windel, Super Baby, wie ist der Film?
Disaster Movie hat 94.000 Bewertungen und der hat 31.000. Also es ist zumindest, es ist zumindest nicht ganz weit weg.
Ja. Ja, ich bin gespannt, aber es ist, ich freue mich nicht drauf, diesen Film zu sehen. Ich sag's, wie es ist.
Ich sehe auch gerade, auf Platz 9 ist Fantastic Movie aus 2007.
Ja, und den habe ich schon gesehen, tatsächlich.
Der sieht ja genauso aus. Da sind ja auch Jack Sparrow ist hier drauf und Borat und Superman und Willy Wonka.
Es ist immer dasselbe Prinzip. Also, ich sag mal, Update-Movie, glaube ich. Also, die Scary-Movie-Reihe, die haben ja noch eigene Charaktere mitgebracht. Aber ich glaube, so Update-Movie.
Das sind auch alles das ist auch der gleiche Macher. Also die haben ein Jahr danach einfach genau den gleichen Film nochmal gedreht.
Die geben dem einfach immer wieder Geld. So, ey, wir brauchen mal einen neuen Film, mach mal. Boah, schon wieder, Alter. Ja gut, die kacken sich jetzt da eine Hose. Ja, und dann nehmen wir Jack Sparrow, der ist ja immer betrunken. Haha, witzig. Ja, also da fehlt die Kreativität einfach. Schnell produzierte Rotzscheiße. Aber bei Scary Movie 3, einer der besten Gags überhaupt in der Geschichte von Hollywood, wo die Polizistin am Anfang immer einen größeren Hut bekommt. Ja. Ich könnte mich Stunden darüber einkacken, wie die erst mit so einem kleinen Hut kommt und dieses Hut einfach immer größer wird am Ende, hat sie Probleme ins Auto einzusteigen, weil der Hut so groß ist. Das ist so, so geil, subtil und witzig. So was will ich mehr sehen, ne?
Aber das ist auch immer nur, wenn die wegschneiden, oder?
Und dann genau, die schalten dann wieder auf Charlie Sheen und dann wieder zurück auf sie und dann hat die einen viel größeren Hut auf. Das ist so dumm. Und die geht auch nicht drauf ein. Keiner redet darüber. Es passiert einfach.
Ja, und das ist doch richtig geiler, subtiler Humor. Ja. Und nicht so, ich telefoniere mit meinem Schuh. Oh nein, am Schuh war scheiße. Jetzt habe ich Scheiße im Gesicht.
Oh nee. Ja, ach, nee. Einfach nein. Ach, Gottes Willen. Ja.
Ah, das mit dem Hut ist wirklich sehr, sehr witzig.
Das mit dem Hut, es ist so groß. Ich habe den Film, glaube ich, mit 16 zum ersten Mal gesehen. Ich denke heute noch an diese Szene.
Die müssen ja auch zum Kostümdepartment gegangen sein und gesagt haben, okay, wir brauchen 4 Hüte. Aber jeder muss ein bisschen größer werden.
Wenn ihr das nicht kennt, Leute, dann guckt euch mal auf YouTube an. Gibt safe irgendwie einen Clip oder so. Das sind so die Sachen, wenn wir auf der Basis Filme produzieren würden, dann würde ich blind reingehen einfach. Was? Jedes Mal.
Das war ein dummer, aber witziger Joke, ne?
Ja.
Schön.
Ja. Na gut, dann haben wir das auch. Schön. Mhm.
Ja, war super. Also, hat sich richtig gelohnt, das Spiel zu verlieren.
Ja. Ich freue mich aufs nächste Mal, was du uns dann mitbringst.
Hier, also diese Liste ist wirklich wild. Also, da hast du die Windelgang und zwei Filme darunter ist Human Centipede 3. Also
Ja, da, sogar Human Centipede, Leute, sagen, der Film ist scheiße. Also, das, der zieht wohl dieses ganze Franchise in den Dreck.
Mann, ausgerechnet den dritten mussten sie noch machen.
Ach ja. Ja.
Toll.
Wunderbar.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, kommen wir zu erfreulicheren Sachen. Ihr habt uns nämlich wieder wunderbare Antworten auf den 42er der Woche geschickt. Und da haben wir euch nämlich letzte Woche gefragt. Gute Sekunde. Filmsong. Ach so, ja.
Du vergisst immer das Intro. Da müssen wir uns mal... Der 42er der Woche.
Genau. Gute Filmsongs, nur falsche Antworten, haben wir gesagt. Welcher Film wird vielleicht durch einen besonderen Song nochmal ganz besonders gut? Nur falsche Antworten. Und ihr habt uns wunderbare Sachen geschrieben. Möchtest du anfangen oder?
Ich muss schon wieder lachen wegen dem Pose mit diesem Schinken-Outfit, Alter. Ich liebe das so sehr. Der Film hat mich wirklich umgehauen letzte Woche. Ja, gerne.
Find auch geil, dass du uns beide in diesen Schinken gefotoshoppt hast, weil ich fühle.
Ja, ich musste dieses Bild nehmen, aber ich wusste nicht, wo ich uns da reinpacken soll. Und dann habe ich uns einfach in dieses Kostüm reingeballert.
Finde ich gut.
Okay, dann fange ich mal an mit Shadowpan, der schreibt, ich glaube, Filme wie Paw Patrol können viel spannender werden, wenn man den Soundtrack von zum Beispiel Cannibal Corpse schreiben lässt.
Ich kenne Cannibal Corpse nicht, aber ist das so ein Metal-Ding?
Ja, kann man so sagen, ja. Ja. So. Warte, ich schick dir mal ein Bild, das ist schon, also die machen schon, die machen Death Metal. Also das ist schon ein bisschen lauter.
Oh, ich habe gegoogelt. Und ganz viele Bilder werden mir bei Google nicht angezeigt. Ich wollte
gerade sagen, die Albencover werden alle ausgeblendet und gesagt, Achtung, hier kommt sensibler Inhalt. Ja, Paw Patrol gehört auf jeden Fall Kombi mit Cannibal Corpse.
Ja.
Würde ich sagen, passt sehr gut.
So, ich distanziere mich auf jeden Fall vom nächsten Kommentar, aber Ghetto Forella hat geschrieben, I Will Survive passt doch super zu Schindlers Liste. Lass ich jetzt einfach mal so stehen.
Ich habe
über
was anderes gelacht, natürlich. Ich habe jetzt nicht darüber gelacht. Ja. Ich habe ganz, 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 ganz clean Humor. Ich lache über sowas nicht.
Ja. Oder hier, den fand ich auch geil. Baggern saß. Um an die vorletzte Folge anzuknüpfen, ich finde es schon fast eine Frechheit, dass 99 Luftballons nicht Teil des Soundtracks von oben ist.
Yo, das wäre so geschenkt gewesen einfach.
Ja, aber in so einer Akustikversion, weißt du, mit so einem Piano vielleicht.
Nee, viel geiler. Wenn das Finale losgeht, dann fängt so langsam das Intro an und wenn Karl sich anfängt zu rechnen, so und dann kommt das Schlagzeug und, ja,
99 und dann fliegen die damit im Haus.
Und dann kommt
ja, genau,
dann
kommen die Hunde in den Flugzeug.
hätte perfekt Punkt funktioniert, kannst du mir nichts erzählen.
Ja. Auch verschenkt, wirklich, verschenkt.
Dann haben wir Driocore, glaube ich. Driocore. Man nehme einen Musikfilm, im besten Fall ein Biopic, in Klammern Bonuspunkte für Benedict Cumberbatch, und tausche die Musik mit dem Who is Who der deutschen Schlagerlandschaft. Rocketman mit dem gesamten Hits von Florian Silbereisen. The Dirt erzählt die Geschichte von Mötley Crüe, während im Hintergrund Hansi Hinterseher unsere Ohren beglückt. Und in Bohemian Rhapsody muss Rami Malek zu Atemlos von Helene Fischer lip-sinken. Ein Fest. Ja, das klingt nach, das will ich mir angucken, auf jeden Fall.
Überleg mal dieser Auftritt beim Band-Aid und dann
Atemlos. Wobei es ist tatsächlich ein Hit, der wird wahrscheinlich sogar noch funktionieren in dem Zusammenhang.
Ja, der zieht, das stimmt. Da musst du irgendwie ja, du musst dann nicht die erste Riege, du musst so die zweite, dritte Schlagerriege nehmen. Da musst
Die ganzen Leute da und dann kommt Freddie Mercury auf die Bühne und singt Herzilein von den Wildecker Herzen.
Ja, ja, genau sowas.
Richtig. Das würde eher passen, ja, auf jeden Fall.
Schön.
Ja, finde ich sehr gut.
Charlie Chan schreibt, er hat ein knallrotes Gummiboot zur Titanic. Nein, ich habe keinen Ohrwurm.
Die hatten aber auch kein knallrotes Gummiboot. Also zumindest nicht für Jack.
Stimmt. Ja. Ich könnte auch gar nicht die Farbe der Rettungsboote sagen. Wahrscheinlich
Weiß
oder gelb.
Ganz klassisch weiß. Also rot wäre, glaube ich, ein bisschen sehr aufgefallen.
Aber muss, also gelb wäre eigentlich smarter, weil dann sieht man es ein bisschen besser, oder?
Aber weißt du was? Wir sind doch interaktiv hier. Titanic, Rettungsboote. mal googeln. Okay, jetzt sehe ich die echten Rettungsboote aus. Von, aber die waren
schwarz-weiß, waren ja, sie offensichtlich.
Die waren weiß. Sie waren schwarz-weiß. Nee, die waren weiß tatsächlich,
ja, ja,
im Film.
Ja, finde ich nicht gut. Also ich finde die modernen, die gelben, besser.
Und auch nicht aus Gummi. Vielleicht hätten sie da mehr Leute retten können, wenn das ein knallrotes Gummiboot gewesen wäre.
Ja, überhaupt mal welche.
Naja. Naja, Romti schreibt, Baba-Wagen von Apo RED muss bei jedem Fast and Furious-Teil laufen.
Ja, ja, oder Cars.
Oh. Passt perfekt. Perfekt.
Sehe ich. Ja, Findus schreibt, wie wär's, wenn der gesamte Star Wars Soundtrack nur aus All-Star von Smash Mouth bestehen würde? Allein schon im vierten Teil, wo man Darth Vader das erste Mal sieht und dann ein Somebody kommt, stelle ich mir super vor.
Dann möchte ich aber auch, dass er so eine Tür aufschlägt, wenn er zum ersten Mal im Bild ist. So ein ganz bedrohliches, so ein und dann Somebody und dann kommt er da raus, knallt die Tür auf und geht dann da seines Weges. Ach, schön.
Finde ich gut.
Ah, was haben wir noch? Paul Petersen schreibt, The Hunt mit Mads Mikkelsen, aber im Hintergrund läuft auf Dauerschleife Walking on Sunshine. Er wird mich dann vielleicht nicht mehr so emotional fertig machen. Dafür würde ich beim Schauen wahrscheinlich noch aggressiver werden. In dem Film ging es ja um Mads Mikkelsen, der zu Unrecht beschuldigt wird, dass er ein Kind unsittlich berührt hat. Weil er ist halt im Kindergarten da der Erzieher gewesen und das Kind hat Quatsch erzählt. Und er muss mit den Konsequenzen leben. Aber mit Walking on Sunshine wird das Ganze auf jeden Fall deutlich besser laufen.
Ich würde das Ganze nochmal abrappen. Call CHV hat geschrieben, ich bin sehr stark dafür, dass Bella Baxter aus Poor Things aber sowas von How It Is von Bibi wegperformt.
Oh, Junge. Ja, das war auf jeden Fall das teuerste Musikvideo aller Zeiten.
Das stimmt.
Aber wird zu Bibi passen. Hashtag Bibinator.
Ach, schön. Finde ich wunderbar.
Ach, ey, vielen Dank für eure Einreiche. Ihr habt noch super viele andere geile Sachen geschrieben, aber wir haben immer nur begrenzt Zeit hier für euch. Dementsprechend, falls ihr das gut fandet, was wir gerade vorgelesen haben, dann guckt doch selber einfach nochmal unter dem Post. Da findet ihr auf jeden Fall ein paar Perlen noch.
Ja.
Und fürs nächste Mal haben wir natürlich auch wieder was mitgebracht. Und dafür muss ich eine kleine Geschichte erzählen. So ein bisschen zumindest, also dauert nicht lange. Ich habe auf TikTok immer mal wieder Sachen angezeigt bekommen, die jetzt aktuell passiert sind, die mich ein bisschen haben stutzig machen lassen. Und zwar gibt's in Glasgow aktuell, oder wahrscheinlich jetzt nicht mehr, müsst ihr euch vorstellen, wie ja, so ein Fototrail, ne? Also von Willy Wonka und die Schokoladenfabrik gibt's da natürlich zum Release von Wonka, wollten die das so ein bisschen die Leute abfischen, haben die gesagt, wir bauen Kulissen auf, wo man so durchlaufen kann, da sind dann Schauspieler, ne, und so weiter, haben da schön Werbung für gemacht. Und gebt einfach mal Willy Wonka Experience Glasgow bei Google ein und guckt euch den Bild an. Das hat nicht so gut funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben tatsächlich. Die werden jetzt teilweise sogar verklagt von Eltern, weil die Kinder panische Angst haben vor irgendwelchen, ich frage mich überhaupt, wie sind die auf die Idee gekommen, so irgendwie so schwarz verkleidete Männer mit so gesichtslosen Masken, die sich dann aus den Ecken so rauspurzeln, so hinter so einem Spiegel hervor. Da gibt's auch super viele Videos auf TikTok von.
Guck mal hier, das und ist übrigens Kinder, der Schauspieler, der Wonka gespielt hat. Einfach so ein Typ. Das ist einfach ein rothaariger Typ.
Junge, was haben die sich denn dabei gedacht? Also wirklich, ist es, googelt es, tut mir den Gefallen. Willy Wonka Experience Glasgow. Ja, aber dadurch sind wir halt auf den 942er gekommen, weil wir haben uns überlegt, welcher Film wäre denn eine tolle Vorlage für einen Freizeitpark? Vielleicht auch im selben Budgetrahmen wie das, was wir hier gerade besprochen haben.
Ja, ihr könnt ja
haben.
Ernsthafte oder nicht so ganz ernsthafte Vorschläge machen, aber ich will keine Schindlers Liste lesen. Weg!
Nein, nicht schon wieder. Wir können langsam nicht mehr also so tun, als würden wir es nicht lustig finden. Das geht genau. Nicht mehr.
Ich hab,
also nochmal kriegen wir es nicht hin.
Ich habe gerade gesucht und die Zeit hat einen Artikel dazu geschrieben und hat geschrieben, Charlie und das Meth-Labor.
Es ist aber wirklich so, es sieht aus, als würden die kleine Kinder da reinlocken und die irgendwie,
keine Ahnung,
in den Keller sperren oder so. Ich weiß es nicht. Also, vielleicht ist das aber auch die echte Charlie und die Schokoladenfabrik. Also, das in den Filmen ist einfach nur.
Ja, wenn am Ende immer so kommt, wie die Schauspieler in echt ausgesehen haben aus dem Biopic und dann.
Ja, genau. Das ist die echte Fabrik. Gesundheitsamt klopft jede Woche an und so, ja, auf jeden Fall.
Ah, ja, traurig, aber irgendwie auch witzig.
so 10 von 10 witzig. Also tut mir für die Kinder natürlich leid, aber jedes Mal, wenn das angezeigt wird, muss ich lachen. Ich hab dir ja ein paar Bilder geschickt, Alter, wie die das beworben haben und wie es am Ende aussieht.
Einfach so ein Bild auf so einem Stofffetzen gedruckt an der Wand.
Ja, so richtig fertig. Mit AI wahrscheinlich noch schön generiert so und dann für 10 Euro oder irgendwo bestellt. 10 Pfund, Entschuldigung, ist ja in England.
Ist noch was anderes. Ei. Naja, Glasgow ist
aber eigentlich wäre das Schottland, für dich eine Reise, ne?
Ich glaube, das ist für die ein ganz großer Glasgow Unterschied.
Ach ja, stimmt, Entschuldigung. Aber würdest du sagen
nach Glasgow oder zu
spontan? Morgen? Hast du Bock?
Ja, wie gesagt, ich glaube, das gibt's nicht mehr. Aber wenn ich da gewesen wäre, ja.
Vielleicht ist es jetzt besser besucht denn je nach dem Scheiß.
Für Content.
Dafür will ich nach England fliegen. Also das ist ein Mindeste auf jeden Fall.
Oh, das sieht nach Schottland. Nach Schottland.
Ich habe schon wieder, ne? England gesagt.
Das ist, wie kann man das denn bauen und dann denken, yo, das is it. Da sind auch so schwarze Trennwände und diese nackten weißen Hallenwände. Ah.
Wir tun halt am meisten die Schauspieler leid, weil die müssen ja das Ding irgendwie noch gut verkaufen. Die können da wahrscheinlich am wenigsten, außer der Schauspieler ist halt gleich da der Geschäftsführer, kann natürlich auch sein, ne? Aber ich weiß nicht, an welcher Stelle das schiefgelaufen ist, aber da ist wirklich einiges schiefgelaufen. Ja, das kann man so sagen.
Ja, ich bin gespannt auf eure Vorschläge für einen guten Freizeitpark.
Ja.
Das war jetzt
Podcast, ne? Auf Instagram müssen wir auch noch sagen, da findet ihr den Post für die aktuelle Folge und da drunter dann kommentieren, bitte.
Genau. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Kategorie. Die besten Filme aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen sind. Auf IMDb, dankeschön. Mhm. Und wir haben wieder einen Film angeguckt. Nämlich sind wir mittlerweile angekommen bei Platz 114. Der Clou aus dem Jahr 1973 von George Roy Hill.
114th place. The Sting. From the year 1973. And the director is George Roy Hill.
Yes.
Yes.
Haben wir das? Ich war ein bisschen irritiert, weil ich die ganze Zeit dachte, der heißt der Coup. Also so wie,
ja.
Weißt du, wir machen einen Coup, also Coup. Aber Clou ist für mich irgendwie, ist das nicht was anderes?
Ja, es ist sinngemäß was anderes. Ich könnte jetzt aber gerade nicht genau definieren, was ein
Clou. Also hier steht Clou. Höhepunkt, wichtiges Ereignis. Naja.
Also ich benutze das halt manchmal so als Redewendung. Weißt du, was ich meine? So, der Clou ist.
Der Clou der Sache, ja.
Ne, der Clou der Sache ist XY.
So, wir spannen euch nicht auf die Folter, denn es geht in dem Film um Folgendes.
Yes.
In Chicago möchte ein junger Hochstapler sich im September 1936 für den Mord an seinem Partner rächen und tut sich mit dem größten aller Trickbetrüger zusammen, um einen kriminellen Banker ein Vermögen abzuluxen.
Dem größten aller Trickbetrüger.
Ja, der eine. Man kennt ihn.
Der eine, den kennt er alle. Der eine, ja. Der größte. Wobei, den kennt er wahrscheinlich nicht alle, weil sonst wäre er ja kein guter Trickbetrüger.
Und man muss sagen, dass der Film ist ein wirklicher Geheimtipp, denn er hat damals nur 7 Oscars gewonnen.
Alter, was?
Also er hat so viel wie Schindlers Liste zum Beispiel.
Okay. Ja, gut, er hatte aber auch Robert Redford, das war damals ein heftiger Star. Also, es war der neue Robert Redford-Film höchstwahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und Paul Newman, der ja auch großer Star war.
Und Paul Newman, genau.
Möchtest du anfangen? Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ja, wir haben ja einen Film, in dem Wie fange ich jetzt an? Am besten ist jetzt wirklich eine gute Frage. Also, ich fange einfach direkt mit der Kritik an. Also, ich kann euch noch nicht mal kurz, wobei, ich kann es versuchen, euch kurz zusammenzufassen. Also, wie gesagt, Robert Redford spielt halt einen Kleinkriminellen, der bei einem Coup, nicht bei einem Clou, bei einem Coup,
ja.
Seinen Partner verliert und er möchte sich im Prinzip rächen bei dem Typen, der dafür verantwortlich war. Und mit einem, ich sag mal, einem sehr verzwickten System und einer sehr verzwickten Idee, wie sie ihn quasi hintergehen können und ihn an der ihm wichtigsten Stelle treffen können, und zwar seinem Geld.
Genau, und darum geht's im Prinzip. Das Problem ist ja dabei, also dieser Kollege wurde ermordet, weil er und Robert Redford einem Boten Geld geklaut hatten. Und dieser Bote gehörte zu einer Gangster-Bande oder so, die sich rächen wollte und jetzt sich auch an Robert Redford rächen möchte. Also er plant diesen Coup, sich zu rächen, und gleichzeitig sind die aber auch hinter ihm her. Und dadurch hat man so eine Parallele, die sich durch den ganzen Film zieht, dass er immer guckt, dass er selber seine Sachen macht, aber natürlich da auch schauen muss, dass er da keine Probleme bekommt.
Genau. Und ich muss sagen, grundlegend finde ich die Idee gar nicht schlecht. Ich finde auch die Thematik Glücksspiel sehr spannend. Ne, du hast da halt viel mit Poker, mit Pferderennen und sowas. Also ist mal wieder was anderes als jetzt so diese klassischen Mafia-Dramen, die wir da haben, oder irgendwie dieses Hintergehen von irgendwie anderen Kriminellen. Das ist immer wieder ein neuer Aspekt, den wir bisher noch nicht hier so beleuchtet haben. Mhm. Aber ich finde, der Film, der verliert sich viel zu viel in Kleinigkeiten. Ich mag es ja, wenn ein Film kurz, also was heißt kurz und knackig ist, aber so sinngemäß dessen, dass ein Film weiß, was er zu erzählen hat und weiß, was er besser nicht erzählen sollte, weil es sonst einfach zu überladen ist. Und genau das Problem hatte ich bei diesem Film. Ich finde persönlich, da waren zu viele Nebencharaktere, die viel zu sehr im Vordergrund standen. Du hattest das Gefühl, irgendwie 7 Hauptcharaktere, die alle irgendwie gleich behandelt wurden. Die sehen halt auch alle sehr ähnlich aus. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt dahinter gekommen bin, was ist jetzt überhaupt hier der rote Faden, der sich durch den Film zieht. Musste tatsächlich kurz pausieren und bei Wikipedia mir nochmal durchlesen, was ich bisher geguckt habe.
Echt?
Ich hab den mit dem Originalton geguckt. Ich fand den, das ist mit einer der ersten Filme auf der Liste, wo ich sage, der war wirklich kompliziert im Originalton, weil der Film viel mit Namen arbeitet. Du musst dir die Namen merken, dann wird über den geredet, obwohl er nicht da ist, etc. Und dafür war die Charaktereinführung nicht klar genug aus meiner Sicht.
Ja, ich hatte das Problem, ich habe den auf Amazon geguckt, ausgeliehen und dann gemerkt, der ist dann nur auf Deutsch. Also ich hatte gar nicht die Wahl, die Sprache einzustellen.
Ja, genau. Und ich, wie gesagt, ich gucke lieber Originalton. Ich hatte mal bei Deutsch reingeguckt, das hat mir aber, da habe ich schon wieder gedacht, boah, bitte nicht. Und deswegen, vielleicht liegt's auch einfach an mir, ne, dass es eher ein subjektives Problem ist. Ich fand den sehr unverständlich, eine sehr unverständliche Einführung. Natürlich die Geschichte mit dem Partner und mit der Rache, okay. Aber da ist so viel noch drumrum passiert, dass ich überhaupt nicht wusste, geht's jetzt wirklich um das, was da vorhin passiert ist? Will er sich deswegen rächen? Oder sind da 20 andere Sachen noch irgendwie passiert? Und das war so mein Problem mit dem Film, dass ich aber dann zum Ende hin, also ich habe einmal kurz nachgelesen, worum es ging. Worum es ging? Ich habe mich nicht gespoilert, aber ich habe geguckt, was ist bisher passiert? Was sagt Wikipedia? Was war wichtig von dem, was passiert ist? Und dann wusste ich auch, okay, worauf muss ich achten? Auf welche Charaktere? Das war so meine kleine Hürde, die ich mit dem Film hatte. Hat aber dann doch, war okay. Also war jetzt auch kein Brecher, aber das war so meine Erfahrung mit dem Film.
Na, ich muss dir leider sehr widersprechen.
Echt? Okay, krass. Ja. Das hätte ich nicht erwartet.
Ich fand den sehr, sehr, sehr grandios. Also mich hat er wirklich sehr abgeholt. Man muss auch dazu sagen, der ist von 73 und der spielt 36 und der fühlt sich so authentisch an.
Fand ich. Auf jeden Fall.
Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, du guckst einen Film von 36. Die ganzen Sets sehen so authentisch aus und die laufen durch die Stadt, alle Autos, alle Häuser, alle Anzüge und so. Du hast richtig dieses Feeling von Chicago 36 und filmisch wird da auch so gearbeitet. Die Musik, die ich auch sehr, sehr schön fand. Ja. Ich weiß nicht, ob das Theme extra für diesen Film geschrieben wurde, aber es gab so einen ganz prägnanten Song, irgendwie The Entertainer oder so, den kennt man.
Mhm, genau, da wusste ich auch nicht, dass ich glaube, der kommt tatsächlich aus diesem Film.
Ich glaube auch.
Ich kann ja mal googeln, kannst ja mal weitererzählen.
Und es gibt auch ganz typische Filmelemente aus der damaligen Zeit, zum Beispiel so Texttafeln. Also so einzelne Kapitel in dem Film werden mit so einer Tafel eingeblendet. Also irgendwie so der Clou oder keine Ahnung, ich weiß nicht, der Zug, die Zugfahrt oder irgendwie sowas.
Ja, so Kapitel, genau.
Genau, und das hat sich alles so stimmig für mich angefühlt, dass ich richtig viel Spaß dabei hatte. Plus, ich fand die Schauspieler, auch wenn ich es im Deutsch geguckt hatte, richtig grandios. Also sowohl Paul Newman als auch Robert Redford. Der hat richtig Spaß gemacht, weil der so ein, der war nicht so dieser typische Hauptcharakter, so, ja, ich bin der Coolste und ich regel alles, sondern das war so ein Schlitzohr, weißt du? Der war manchmal ernst, der war aber auch pfiffig und hat sich so durchs Leben gemogelt. Und ich mochte diese ganze Dynamik, die diese beiden Hauptcharaktere miteinander hatten, weil ja alles in diesem Gangstermilieu passiert oder in diesem Trickbetrügermilieu. Und dann werden noch ganz viele ins Boot geholt, damit dieser Coup überhaupt stattfinden kann. Du brauchst Statisten und so, und das sind ja alles Trickbetrüger. Und für mich war das Interessante dabei, was sich auch sehr gut im Drehbuch ausgewirkt hat, dass du nie weißt, woran ist jede Figur jetzt eigentlich? Spielt die das Spiel mit? Spielt die ein falsches Spiel? verfolgt ihre eigenen Interessen. Was sind eigentlich ihre eigenen Interessen? Weil du gerade, also du siehst Schauspieler beim Schauspielern zu. Die spielen ja in dem Film auch nur eine Rolle, damit der ganze Coup so funktioniert. Und dadurch, dass ganz viele Figuren sehr undurchsichtig waren oder die Motive nicht so klar waren, hatte ich auch die ganze Zeit einen sehr guten Spannungsbogen. Und du hattest quasi diese Dreigeteiltheit, also Robert Redford in der Mitte und dann der Geschäftsmann irgendwie auf der einen Seite und dann noch diesen Polizisten. Und das spielt alles die ganze Zeit so rein. Und ich fand, die ganzen Handlungsstränge waren so gut miteinander verbunden, dass ich da im Gegensatz zu dir auch gar keine Probleme hatte, da irgendwie zu folgen. Ich fand das sehr stringent. Ich fand das auch nicht zu viel. Ich dachte mir auch im Film so, oh, finde ich auch geil, dass es mal keinen Love Interest gibt. Dann gibt es einen kleinen Teil, der aber auch eine wichtige Rolle einnimmt.
Ja, ja, hat sich gut aufgelöst. Sagen wir's
mal genau, so. Also das war ein Love Interest, der dann nicht zu viel Raum einnimmt und gut in die Handlung integriert war. Also es war Teil der Handlung und nicht so, ja, jetzt packen wir auch noch eine Frau rein, die ihn liebt oder so. Oder er seine Frau, wie wir es zum Beispiel in Heat hatten, wo wir dachten so, warum?
Ja, so, ne? Das war bescheuert, ja, ja, absolut.
Ich fand auch das Ende sehr schön. Also ich musste sogar lachen, tatsächlich. Das hat mich schon sehr abgeholt. Und ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen. Aber ich habe lange überlegt, welche es jetzt wird. Aber ich habe ihm eine 10 gegeben.
Was?
Ja.
Boah, krass.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass er bei den Oscars auch so gut funktioniert hat, weil dieses alte Hollywood da so richtig drauf kam. Weißt du, also wie es 36 war, wie es sich angefühlt hat, das haben die in der modernen Zeit gebracht. Weil der Film kam nach 2001 und ist im Weltall zum Beispiel, aber der fühlt sich ja überhaupt nicht so an.
Nee, gar nicht.
Und ich hatte wirklich fast nichts, was ich da so groß zu kritisieren hatte. Und ich hatte richtig viel Spaß einfach bei dem Film. Und deshalb habe ich hier, also ich habe geschwankt zwischen 9 und 10. Aktuell bin ich tatsächlich auf einer 10.
Krass.
Und da hatte ich gar nicht mit gerechnet.
Das gibt's ja nicht. Also nee, da habe ich das. Also da bin ich jetzt aber auch wirklich fasziniert von, dass du da so feierst.
Ja, ich fand also, diese ganze Inszenierung recht schön. Dieses, weißt du, da wie die dieses Set aufbauen und jeder hat so seine Rolle und okay, jetzt kommt er, jetzt machen wir das und so. Und du hoffst so, dass alle irgendwie alle Fäden ineinander führen. Ich mag den Hauptcharakter. Ich habe mitgefiebert und so. Ich habe seine Motive verstanden, auch wenn es kriminell ist. Ich fand ihn auch cool, aber nicht so, dass man gesagt hat, man möchte unbedingt so sein wie er, sondern einfach, er war so ein sympathisches Schlitzohr. Also, ja, ich hatte irgendwie sehr, sehr wenig zu bemängeln und dann ist es halt eben so.
Spannend. Ja, also grundlegend, wie gesagt, gebe ich dir recht. Also die Sets waren super, ne? Dieses Authentische, die Autos, ne? Allein da geht's um die Kostüme. Das macht ja schon Spaß. Aber ich hatte im Gegensatz zu dir nie so den Moment, wo ich gesagt habe, der Film reißt mich jetzt spannend mit. Für mich war der sehr durchschaubar. Also ich hab jetzt selten gedacht, oh wow, das gibt's ja gar nicht. Also
nee, das auch nicht. Nee, außer am Ende hatte ich das. Aber ich habe eher die ganze Zeit so gedacht, ja, hoffentlich klappt das. Ah, was wird denn jetzt damit? Wie kommt der da jetzt raus und so? Und ich habe mitgefiebert.
Ja, das ist doch super. Ja, ich habe ihm jetzt am Ende eine 7 gegeben. Also für mich war das jetzt keine Katastrophe oder schlecht. Also man kann sich den Film mal geben. Aber ich mag halt einfach lieber Filme, die entweder durch einen einen guten Einstieg brillieren, wenn du viele Charaktere hast, wie der Pate zum Beispiel, ne, da hast du ja eine ähnliche, wenn nicht sogar noch mehr, Anzahl an Charakteren, eine Facette an Charakteren, die halt wichtig sind. Der Film hat es dann aber tatsächlich auch geschafft, die alle gut zu erklären, dass du die unterscheiden kannst. Hier habe ich einfach zu lange gebraucht. Und in dem Moment, wenn du zu viel nachdenken musst bei einem Film, wo du gerade bist und mit wem du das gerade zu tun hast und wer ist jetzt gut, wer ist böse, etc. pp., dann, also für mich war das dann so, die erste halbe Stunde war schon so, weißt du? Mag auch daran liegen, aber ich muss auch sagen, ich habe auch schon deutlich bessere Filme aus dem Genre gesehen. Und dementsprechend ist es dann bei einer 7 gelandet, ne? Ja, also krass. Es war ja, aber ich freue mich natürlich immer, wenn Leute solche Filme auch dann feiern, ne? Also das sind auf jeden Fall ein feierbarer Film, den kann man auf jeden Fall sich reinziehen und Spaß damit haben.
Und, ja, also ich, für mich ist er locker in den Top 50 hier. Also der ist für mich viel zu weit unten.
Krass.
Krass. Und ich, also
das würde ich jetzt gar nicht sagen.
Ich habe dann auch verstanden, weil man hat ja manchmal so Unterhaltungen mit älteren Menschen über so Filme und dann hörst du ja manchmal so, ah, oh, damals die Schauspieler hier, der Robert Redford und so. Und ich habe das richtig verstanden. Also ich kann mir richtig vorstellen, wenn du damals im Kino saßt und den siehst, dass du denkst, boah, der ist so cool, der gehört zu den besten Schauspielern der Welt.
Ja, also charismatisch waren die ja auf jeden Fall alle. Aber jetzt mal abgesehen von Paul Newman und Robert Redford und vielleicht auch noch der Typ, der Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der
Banker, meinst du?
Der Lonergan, genau, Lonergan, Robert Shaw. Alle anderen waren so ein Abwasch, weißt du? Ich hatte so ein bisschen Probleme damit, die so irgendwie zu unterscheiden. Das kam irgendwann. Irgendwann war ich drin, ist klar.
Aber es hat einfach zu lange gedauert. Vielleicht lag es an der Sprache tatsächlich.
Ja, es ist wirklich, also auf Englisch, da musst du schon dranbleiben. Musst du schon dranbleiben und mitdenken viel. Aber ja, vielleicht ist er wirklich auf Deutsch einfach einfacher zu verstehen. Das kann natürlich sein.
Also da sind wir ja das erste Mal seit langem mal wieder ganz weit auseinander.
Ja, tatsächlich. Und auch mal andersrum, sonst feiere ich die Filme ja mal so, du hast immer viel zu meckern. Und jetzt bin ich mal derjenige, der sagt, nee, eine 10 ist das nicht für mich, auf jeden Fall. Aber genau deswegen machen wir das ja hier auch, ne? Deswegen, ihr habt jetzt zwei verschiedene Meinungen gehört. Ihr könnt euch jetzt quasi mit meiner Meinung so ein bisschen weniger hypen und mit Timons hochhypen. Also entscheidet euch, in welche Richtung ihr gehen wollt. Auf jeden Fall könnt ihr euch den Film mal angucken. Ist ein Klassiker. Schöner Film, Noir-Film, 30er Jahre, in 70ern gedreht.
Ja, der macht auch richtig auch Spaß einfach, finde ich. Also ich hatte durchgängig so eine gute Laune. Ist jetzt nicht, dass man da denkt, oh, jetzt aber
ist kein Drama, so. Nee. Es ist, also hier steht auch Komödie. Es ist ein komödiantisches Krimi.
Ja, also ich muss jetzt auch nicht lachen, aber die Grundstimmung ist positiv.
Richtig, also das ist schon so pfiffig. Pfiffig ist, glaube ich, das richtige Wort. So pfiffig einfach. Ja. Der hat immer so einen kecken Spruch auf den Lippen und hat dann so seine kleinen Tricks, wie er dann doch wieder dem Polizisten aus der Finger gleiten kann. So, ne, es geht schon sehr pfiffig, der Film.
Ja, und auch dieses, okay, ich spiele das jetzt so, weil dann wird er so machen und dann geht unser Plan auf. Weißt du, also du musst ja andere so manipulieren, dass sie das tun, was du möchtest.
Ja, und bei dem Aspekt ist halt, das mag aber auch an der Zeit liegen, ne, dass das mittlerweile sehr ausgereiftes Thema ist, ne. Also heutzutage, wenn du so einen Film reinziehst, hast du halt teilweise wirklich krasse Plot-Twists, die du nicht kommen siehst.
Ja, aber oder das braucht's, glaube ich, immer gar nicht.
Nee, brauchen nicht, aber ich hätte es gefeiert, wenn es in dem Film gewesen wäre, das meine ich. Also, das hat mir gefehlt einfach.
Ich fand den Twist schon gut am Ende.
Weißt du, wenn ich, blöder Vergleich, aber hast du Now You See Me gesehen?
Ja, aber also mit Abstand fand ich den nicht so gut.
Nein, das jetzt nicht. Aber so dieser, ich hätte mir mehr gewünscht, dass die haben ja da doch diverse Tricks und Plot-Twist mit drin. Und den Grad hätte ich mir bei dem Film gewünscht. Also jetzt nicht die Thematik oder so, aber der spielt ja doch schon so ein bisschen auch mit dem Zuschauer, ne? Der Now You See Me. Mhm. Wo du dann manchmal nicht so ganz weißt, wo bin ich gerade dran. Und das hat mir bei dem Film gefehlt, absolut. Also da wusste ich eigentlich, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. So, die Überraschung war für mich auch einfach nicht da, ne? Und das war auch noch so ein, fand ich schade, weil sonst ist das grundlegend natürlich ein guter Aufbau gewesen, das Ganze.
Ja, krass, okay. Ich wollte noch anmerken für die Statistik, das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass ich erst einen Film mit 1 und dann mit 10 hintereinander bewertet habe. Also erst Disaster-Movie und dann der Clou.
Die Ups and Downs
ja.
des Timon Klengarn hier bei uns im 42 Podcast.
Ja, ein Film, den ich mir so wahrscheinlich auch nie angeguckt hätte.
Nee, also der Clou ist auch wieder so, ich meine, nicht so schlimm wie letzte Woche, aber auch so ein, also das ist so ein, ich will es nicht sagen, aber der fühlt sich an wie eine Empfehlung von einem alten Mann. Von einem alten weißen Mann. Er tut mir leid an alle alten weißen Männer, ich werde irgendwann selber ein alter weißer Mann sein, aber genau, wenn ich an eine Filmempfehlung denke, das ist wahrscheinlich der Film, der dann einmal im Jahr geguckt werden muss oder so. So Klassiker oder Winnetou oder so.
Ich kann mir das auch richtig vorstellen, dass man den wirklich einmal im Jahr guckt.
Ja, ist aber auch völlig in Ordnung. Also bei dem Film kann man wirklich das nicht falsch machen, ne?
Ja.
Aber ich habe mal eine kurze Frage an dich.
Ja.
Ich bin jetzt mal gerade auf die andere Liste gegangen, ne? Unserer gesamten aller Bewertungsportale aller Zeiten.
Ja.
Ist unsere Liste durcheinander gekommen? Hatten wir nicht letzte Woche Platz 114?
Oh, jetzt fragst du mich, ja.
Weil auf Platz 114 auf der anderen Liste ist das Kabinett des Dr. Caligari und das hatten wir letzte Mal. Kann das sein, dass das schlicht schon wieder irgendwas bewegt hat, dann wäre es theoretisch als Platz 115.
Ja, aber eigentlich sind doch alle. Oder ich weiß es nicht. Ja, oder irgendein Film ist hoch eingestiegen und jetzt sind alle einen runtergerutscht.
Vielleicht ist auch ein Film einfach gelöscht worden aus dem Internet.
Das wird sein.
Casablanca vielleicht. Vielleicht gibt's Casablanca nicht mehr. Vielleicht haben wir Glück.
Oppenheimer war schon länger drauf, ne?
Ja, der war schon länger. Ja, aber wollte ich vielleicht, ich wusste nicht, ob du das vielleicht noch weißt, aber
Nee, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Also, du könntest mich ja auch nachts wecken. Ich könnte ja auch den Platz gar nicht sagen, wo wir gerade sind.
ab Platz 100 wird's irgendwie unübersichtlich, habe ich das Gefühl, ne? Vorher war noch so, konnte man das noch grob einschätzen, aber jetzt weiß ich auch langsam nicht mehr, wo wir sind.
Nee.
Aber ja,
oder wo also ist denn, wie hieß denn unser indischer Film, der jetzt da so neu eingestiegen ist?
12? Fail, ne? Warte, der ist bei Platz
53, der ist noch da, okay. Ich dachte, plötzlich ist er weggerutscht, ja. Aber nee.
Nee, aber das ändert ja hier unten nichts, ne? Vielleicht haben sich auch welche getauscht wieder. Schwierig. Wie auch immer, ist egal. Dementsprechend spare ich mir die andere Liste heute mal, dann machen wir das nächste Mal weiter. Vielleicht habe ich mich aber auch vertan, dass ich letztes Mal einfach. Wobei, ich vertue mich nie eigentlich, ich mache keine Fehler. Das kann gar nicht sein, das kann nicht sein.
Naja, dann haken wir das einfach so als Mysterium.
Ist egal. Gib nächste Woche wieder von einer anderen Liste dann wieder einen Film bei Platz 115.
Genau.
Außer wir machen wieder Platz 114, dann wird uns dann aber spätestens nächste Woche wahrscheinlich auffallen, dass da jemand nicht stimmt.
Ja, und ich bin echt gespannt, weil nächste Woche, das ist auch wieder ein Film, also ein moderner von 2011, aber den hätte ich mir auch niemals angeguckt.
Nee, da bin ich auch gespannt, was uns da erwartet. Aber hier ist alles möglich im 42 Film-Podcast.
Hier ist alles möglich.
Hier ist alles cool, denn wir sind super cool.
Genau, ja, das war's von
Titelsong.
Uns. Guckt euch gerne irgendwie Filme an, bis nächste Woche. Geht ins Kino oder so, wir müssen das auch noch machen. Wir haben es gesagt und noch nicht umgesetzt.
Aber es sind auch bald die Oscars, ne? Ich muss immer noch einiges nachholen.
Ja,
ne?
Ich auch.
Irgendwie habe ich geschludert die letzte Zeit, aber da gönnen wir uns dann noch mal ein paar Sachen.
Na gut, Freunde, vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.
Tschüss.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.